Hallo, wir sind Florian und Annalisa und ihr hört den Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben. Ja, und der erste Punkt, den wir dann immer so haben, sind halt so die Neuigkeiten. Also was haben wir im letzten Monat so Spannendes gemacht? Woran arbeiten wir vielleicht oder haben gearbeitet? Und wie sah das denn der November dann sozusagen rückblickend bei dir aus?
Es war ja Schreibmonat, also es gibt irgendwie jetzt gerade 15.000 Namen für diesen Monat, weil der NaNoWriMo als Organisation ja nicht mehr existiert. Deswegen gibt es die diversesten Namen. Meistens ist es entweder Schreibmonat oder NovNov, also für Novel November. Ich finde tatsächlich NovNov klingt am niedlichsten, deswegen ist das tatsächlich, wie ich es nenne. Aber es lief ganz gut, denke ich. Der Monat hat ja gestartet mit Schreibretreat und es fühlt sich gerade so an, als wenn das auch schon irgendwie, keine Ahnung, 3 Monate weg entfernt wäre. Und ich würde sagen, es lief eigentlich ganz gut. Ich glaube, am 21. habe ich die 50.000 voll gemacht. Also für mich ja relativ langsam, aber man merkt auch schon, dass in der Buchhandlung gerade das Weihnachtsgeschäft beginnt. Das heißt, super viel los. Zusätzlich hat unser Buchladen jetzt auch demnächst Geburtstagsfeier und da ist dann auch nochmal super viele Events und sowas. Das heißt, es ist einfach super, super viel, was jetzt passiert ist. Und dementsprechend merke ich schon, ich bin wieder dauerhaft müde, weil es einfach irgendwie quasi ich nichts anderes gerade mache, als zu schreiben oder halt auf Arbeit zu sein. Und aber ich würde sagen, an sich war der Monat ganz cool. Ich hatte super viel Spaß und liebe mein Projekt, was ich jetzt angefangen habe zu schreiben, sehr. Also ich habe tatsächlich auch, das ist eine Reihe, an der ich schreibe und den ersten Teil ist jetzt im Rahmen des NovNov jetzt tatsächlich auch schon beendet. Am zweiten Teil sitze ich jetzt gerade und der ist jetzt auch schon, glaube ich, auf 1/4 oder so. Also sind auch relativ kurze Bücher. Und bevor jetzt der Monat, also wir sitzen ja noch im November, wenn wir das aufnehmen, bevor der November vorbei ist, habe ich jetzt tatsächlich noch einen 10K-Tag geplant. Und mal gucken, ob das läuft. Also ich hatte jetzt tatsächlich... Ich glaube, ich hatte einmal hatte ich es jetzt geschafft, wirklich 10.000 Wörter an einem Tag zu schreiben. Was normalerweise schaffe ich das öfter im November, aber jetzt dieses Mal hatte ich auch noch einen Job und alles. Und ich glaube, ich war 2 oder 3 Mal kurz davor, aber war dann immer so, dass ich sage, wenn ich jetzt müde bin oder wenn ich jetzt fertig bin, dann muss ich jetzt auch die letzten 1.000 Wörter oder so nicht noch durchprügeln, weil das mir dann am nächsten Tag auch einfach dann auf die Füße fallen würde. Und ja, genau, das war so, glaube ich, alles Interessante, was bei mir im letzten Monat passiert ist. Was war bei dir?
Ja, bevor wir dazu kommen, noch eine Frage, weil du meintest, der Geburtstag der Buchhandlung steht kurz bevor. Jetzt habe ich gerade überlegt, ist es vielleicht eine sehr gute Idee, eine Buchhandlung sozusagen kurz vor den Weihnachtsfeiertagen zu eröffnen, weil dann man gleich viel Kundschaft hat? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, im Weihnachtsgeschäft hat man so oder so viele Kunden. Ich weiß gar nicht, wieso jetzt... das jetzt im Dezember gefeiert wird. Also es ist auch ein Familienunternehmen, das heißt, das ist jetzt auch schon, die Person, die das damals gegründet hat, die kann man jetzt auch nicht mehr fragen, warum im Dezember das so sein sollte, aber naja, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, ich glaube nicht, dass es zusätzlich jetzt noch so viel irgendwie macht oder bringt. Aber auf der anderen Seite, ich verrate jetzt nicht, wie alt der Laden genau geworden ist, also oder wird. Sonst liege ich vielleicht einfach auch, wo ich arbeite. Aber wir gehen gerade mit großen Schritten auf die 100 zu. Und ich weiß gar nicht, wie es damals aussah, mit wie viele Buchläden es damals gab, wie gut das alles erreichbar ist. Und vielleicht war es damals tatsächlich auch einer der Gedanken quasi, dass man dann so kurz vor Weihnachten den Buchladen aufmacht und dann haben alle quasi nochmal ein Geschäft, wo man seine Geschenke kaufen kann. Ich weiß tatsächlich nicht mal, ob wir wirklich an dem Tag, an dem wir Geburtstag feiern und das der große Geburtstag der Buchhandlung quasi ist, ob das wirklich der Eröffnungstag ist oder ob einfach irgendwann festgelegt wurde, wir feiern das an dem Tag und seitdem ist es halt so. Ich kenne mich richtig gut aus mit unserer Geschichte, aber ist halt so.
Ja, die Buchhandlung könnte ja, keine Ahnung, 1450 aufgemacht haben, als Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfand, ne?
Ja, genau. Auf jeden Fall, ich würde schon sagen, deswegen ja, sind ja auch die Gutenberg-Buchhandlungen. Ja, nein, sind wir nicht. Aber wie gesagt, wir sind halt, ich würde ungern, glaube ich, leaken, wo genau ich arbeite. Findet man, glaube ich, heraus, wenn man es drauf anlegt. Ich habe schon sehr viel dazu erzählt. Aber auch eine Sache muss ich noch erzählen, bevor ich dich gleich frage, wie es bei dir lief. Weil das war auch tatsächlich heute Vormittag, es ist super viel los. Und dann kam einfach eine Person an die Kasse und mein erster Weihnachtsroman liegt tatsächlich aus als Buch, weil ich meine Kollegin gefragt hat und die hatte sich das angeguckt und die meinte so, ja, können wir in den Laden bestellen und dann hatten wir da ein paar Ausgaben. Und kam heute eine Kundin an und hat das einfach gekauft, dieses Buch. Und ich war so, ah! Und seitdem bin ich so, I can't act normal about that. Ja, naja. Ich habe keine Ahnung, wie man darauf reagiert. Keine Ahnung. Wie würdest du reagieren?
Ja, ich denke, man freut sich, ne? Und ja. Das ist ja, glaube ich, sehr, sehr schön, wenn man dann. Und für denjenigen, der es kauft, vielleicht auch nochmal so eine Überraschung, wenn man so sagt, ja, das Buch ist von mir und dann so, ups, ja. Cool. Ne? Also, ja. Ja, was habe ich gemacht? Also natürlich erstmal, nachdem du so letztes Mal erzählt hast, ich gehe auf meinen Schreiberetreat und schreibe wieder zehntausende Buchstaben, habe ich natürlich gedacht, oder zehntausende Wörter, habe ich natürlich gedacht, ja, so viel werde ich nicht schreiben. Und soll ich dir was sagen? Ich hatte recht.
Ist doch auch was. Immerhin, wenn man recht hat, hat man recht.
Ja, aber das ist ja dann auch nicht alles, oder? Ich hatte an meinem Fachartikel geschrieben, beziehungsweise jetzt kurz davor Abgabe sozusagen und bin da mittendrin gerade und das läuft ganz gut. Ansonsten hatte ich schreibtechnisch zumindest nicht, dass ich wüsste, gar nicht so viel gemacht. Ich habe aber so ein bisschen an einem Schreibtool programmiert. Mal gucken. Vielleicht kann ich das ja dann auch irgendwann mal die nächsten Monate, wenn es irgendwann mal fertig werden sollte, auch mal vorstellen. Aber ja, so aus Autorensicht war der Monat wahrscheinlich eher jetzt nicht so voll. Man hatte halt links und rechts immer noch ein bisschen was zu tun mit anderen Sachen. Genau. Naja, das war es eigentlich dann, ne?
Das ist ja sowieso immer. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass der Schreibmonat im November ist, weil der ist sowieso immer voll. So. Hättest es nicht irgendwie, keine Ahnung, ja gut, ich wollte gerade sagen, in einem anderen Monat sein können, aber seien wir ehrlich, jeder andere Monat ist genauso voll. Naja.
Ich hatte auch immer irgendwie im Kopf, war das nicht sogar so, dass der so voll ist, dass der genommen wurde, weil der November ja eh nichts zu tun ist oder so, weißt du, ich meine?
Ja, also das war tatsächlich, ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und auch, weil ich mich nochmal so ein bisschen die Gründungszeit vom NaNoWriMo interessiert hat. Und der erste war tatsächlich in einem Sommermonat. Ich bin mir gerade tatsächlich nicht mehr ganz sicher, welcher es war. Es war entweder Juni oder Juli. Und es waren ja auch irgendwie nur so 10, 15 Leute, die das ursprünglich gemacht haben, beim ersten Mal teilgenommen haben. Und die haben halt mitbekommen, so, hey, Sommer ist halt total doof, weil da ist man viel draußen, potenziell sind die Kinder ja auch zu Hause. Und also ist super viel los. Und dann war halt die Überlegung, okay, dann machen wir es November. Weil November ist schlechtes Wetter, da geht man weniger raus. November ist kalt, das heißt, du bist eh, wie gesagt, zu Hause. Man hat ja in Amerika dann noch mit den Feiertagen, also mit Thanksgiving, hat man dann ja sowieso noch ein paar Tage, die man sowieso die meisten eh frei haben. Und genau, das ist passiert halt einfach im November vergleichsweise wenig. Und deswegen wurde es dann auf November gelegt. Es war ja dann lange Zeit auch so, dass es noch zwei Camps gab. Die waren dann, glaube ich, im April und im Juli, weiß ich gar nicht. Aber ja, auf jeden Fall, das war so ein bisschen der Ursprungsgedanke, dass dann halt im November nichts los ist. Und klar, im November ist super wenig los, außer wenn man im Buchladen arbeitet oder wenn man sich dann 3 Tage gefühlt, bevor der Dezember anfängt, in den Kopf setzt, dass man noch für alle seine Freundinnen Adventskalender basteln will. Weil mir das mal wieder irgendwie erst kurz bevor der November vorbei ist, einfällt, dass ja dann nach der Dezember kommt und ja.
Ja, die Bahn ist ja auch mal sehr überrascht, dass plötzlich Winter ist im Dezember und danach die Monate, ne, dass ja.
Ja, aber es hat schon geschneit. Es hat schon geschneit, das war sehr schön. Und es war einfach toll. Ich wollte es hat an einem Tag geschneit und ich wollte am nächsten Tag nach Leipzig fahren zu meiner einen besten Freundin. Und ich war schon so, es hat gerade geschneit. Mal gucken, ob wir ankommen. Und dann hat sogar die Bahn einen Tag vor Abfahrt sogar noch eine Meldung geschrieben, dass sie sich noch nicht sicher sind, wie viel Verspätung wir haben werden. Und dann bin ich in diesen Zug eingestiegen, ohne zu wissen, ob ich wirklich ankomme, weil es sind ja auch nur 1,5 Stunden oder so zwischen Erfurt und Leipzig. Die war schon, ich habe ihr dann so geschrieben, so, hey, mal gucken, wir werden es sehen. Und dann sind wir tatsächlich eine Station gefahren, Und dann standen wir da eine halbe Stunde und ich dachte mir schon so, cool. Sind dann tatsächlich, ab da ging es dann ganz normal weiter. Aber das heißt, ich habe auch, glaube ich, 3000 Wörter auf der Zugfahrt schreiben können, was ziemlich nice ist. Und in anderthalb Stunden, naja, wir waren am Ende, ich glaube, 2 Stunden, bisschen mehr als 2 Stunden unterwegs. Aber es war, ich konnte ein bisschen schreiben, I guess. Sie haben es extra für mich getan.
Das neue Angebot der Bahn für Autoren.
Genau.
Ja, und wir wollen ja dann auch immer so ein bisschen über Bücher reden, und zwar über aktuelle Bücher, die wir gelesen haben, aber manchmal auch Bücher aus unserer Vergangenheit. Und ja, da darfst du gerne wieder zuerst. Was ist denn das erste Buch, was du uns heute vorstellen möchtest?
Ich habe tatsächlich Anfang des Monats beschlossen, dass dieser Monat eher ein Comic-November wird für mich. Weil ich dachte so, ich habe nicht viel Zeit und Comics sind dünn, beziehungsweise dadurch, dass sie viele Bilder haben, geht schnell. Ich habe genau einen Comic gelesen und 2 andere Bücher. Aber ich dachte mir, dann kann ich jetzt auch das eine Comic vorstellen. Das heißt Book Love, eine Liebeserklärung an das Lesen. Und ich mag die Künstlerin total gerne, die heißt Debbie Tang. Keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird. Aber die macht total süße Comics und es geht halt einfach immer wieder um die Liebe zum Lesen und zu Büchern. Und es ist gefühlt immer wieder das Gleiche. Also du hast irgendwie, ich guck kurz einmal nach, es sind irgendwie, ich glaube, 200 Seiten, 150 Seiten. Und gefühlt ist es halt schon irgendwie jedes Comic, also das ist immer so, eine Seite ist immer so ein Comic, also relativ kurz. Und irgendwie ist es immer wieder quasi das Gleiche, aber es ist halt einfach irgendwie auch immer wieder was anderes. Und ich habe mich da super viel wieder entdeckt, weil es ist dann einfach so dieses, man hat eigentlich was anderes zu tun, aber liest trotzdem. Oder man sollte eigentlich schlafen, aber das Buch ist gerade so spannend. Oder man geht am Buchladen vorbei und plötzlich hast du 200 Bücher in deiner Hand. Oder also diese Situation, die Bücherwürmer sehr gut kennen. Und wird auch hin und wieder so Witze darüber gemacht, dass Bücher sammeln und Bücher lesen 2 unterschiedliche Hobbys sind. Und ja, es war super angenehm. Es hat ich habe mich sehr wiederentdeckt und es hat super viel Spaß gemacht, das anzugucken, obwohl ich normalerweise kein so riesen Comic-Fan bin. Ich weiß nicht, es packt mich meistens nicht so, aber ich glaube, dieses sehr, sehr kurze ist dann auch einfach ganz cool, weil man sich einfach mal, wenn man mal 2-3 Minuten hat, kann man sich einfach mal so eine Seite durchlesen bzw. angucken. Und die Künstlerin arbeitet auch mit sehr viel Liebe zum Detail. Und ich habe auch schon 1-2 von diesen Comics mehrfach gesehen, weil die auch ganz viel auf Social Media teilt. Und da folge ich ihr tatsächlich auch und gucke mir das immer mal wieder an. Und auch trotzdem, obwohl ich teilweise die schon kannte, habe ich dann irgendwie wieder neue Details entdeckt oder genau.
So, jetzt bin ich am Überlegen, ob wir in diese Situation haben, vor der du schon immer Angst hattest, nämlich dass du ein Buch vorstellst, was wir bereits hatten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das nicht schon vorgestellt habe, aber ich glaube schon. Also ich würde zu 99,5% sagen, ich habe es vorgestellt.
Ja?
Das ist doch so ein Buch, wo sie vorne auf dem Cover so sitzt mit vielen Büchern und so Riesenaugen
ja.
hat.
Ja. Hast du das schon vorgestellt? Oh mein Gott, das habe ich. Okay. Wann? Ich hatte das nicht auf dem Schirm.
Das weiß ich eben nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es vorgestellt habe, aber ich habe eine sehr präsente Erinnerung daran, wie ich es vorgestellt habe. Aber es ist auf alle Fälle ein Buch, was ich auch ja, gelesen habe, wenn man es zum Ausdrucken möchte. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Also wirklich so, wo man auch mal reinblättern kann und Spaß dran hat. Und ja, also... Aber wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass wir das schon hatten, aber es könnte sein.
Ja, wir haben jetzt ja auch schon ein paar Folgen. Also wir sind in Episode 24. Das heißt, es ist, selbst wenn jeder von uns immer nur so 2 Bücher vorstellt, meistens, also oft sind es ja auch mehr als 2, ist es ja mittlerweile schon eine ganze Menge an Büchern. Und dann ist es, glaube ich, kein Wunder, dass sich das mal überschneidet. Aber spannend.
Was wir auf alle Fälle haben, ist halt, dass wir beide mal ein Buch gelesen haben.
Das
und,
ist spannend.
Nicht so, ne? Sonst hatten wir ja immer der eine hat halt ein Buch gelesen, was der andere nicht gelesen hat.
Es hat nur 2 Jahre gedauert, bis das passiert ist.
Ja, ja. Du weißt doch, es gibt doch hier diese Theorie so in Partnerschaften, dass man sich aneinander angleicht. Nicht, dass wir jetzt demnächst nur noch alle beide die gleichen Bücher lesen.
Ich hatte auch die Überlegung, ich weiß nicht, ob das wie dumm diese Idee ist, darfst du mir jetzt gleich sagen, dass wir beide unser Jahreshighlight an Buch austauschen. Also, dass ich dir quasi mein Jahreshighlight schicke und du mir deins. Und dass wir das dann quasi bis zur nächsten Folge gelesen haben müssen. Aber ich glaube, das ist eine dumme Idee. Vor allen Dingen, weil ich mittlerweile, glaube ich, weiß, was mein Jahreshighlight ist, und das tue ich dir nicht an.
Ah, okay. Also von den Büchern, die wir praktisch im letzten Jahr oder im Jahr 2025 gelesen
genau.
haben.
Genau. Ne? Weil dann müsstest du irgendwas lesen, was so gar nicht dein Stil ist.
Also lass mich überlegen, ich glaube, das Buch, was ich dieses Jahr wirklich am besten oder am schönsten fand, ich glaube, das war Andemon, also diese Science-Fiction-Utopie, die ich vorgestellt hatte vor ein paar Episoden, ja. Die halt wirklich, also für mich so echt rund war und echt, also die ist ja schon relativ alt, ist das Buch, aber das war halt so ein richtiges, so eine Entdeckung, wo man halt froh ist, dass man das entdeckt hat. Es gibt ja so Bücher, wo du denkst, schönes Buch, ne, und nächstes bitte. Und dann gibt es ja so Bücher, wo du denkst so, oh, das, ich bin so dankbar, dass ich dieses Buch entdeckt habe und es gelesen habe. Und ich würde sagen, fürs Jahr 2025 ist das Buch. Ja, welches Taylor Swift-Buch hättest du mir denn jetzt empfohlen?
Es ist tatsächlich, ich schwanke gerade noch zwischen zwei Jahreshighlights. Entweder das eine ist eine Reihe, Belial heißt der erste Teil. Habe ich, glaube ich, im Februar oder März oder so vorgestellt, also schon ein Stück weg. Oder das andere, das habe ich tatsächlich diesen Monat gelesen und würde dir aber jetzt erstmal den Vortritt lassen, dein erstes Buch, was du gelesen hast, vorzustellen. Danach stelle ich das andere vor.
Okay, du hältst die Spannung hoch. Finde ich gut. Ja, mein erstes Buch ist Gott bewahre von John Niven. John Niven ist Autor und der war auch so in seiner... in seiner Berufslaufbahn davor war er so bei Plattenlabels unterwegs etc. und hat zum Beispiel bei London Records hat er die Band Coldplay abgelehnt und hat das Ganze so begründet, sie wären ja Radiohead für Trottel.
Oh,
also schon jemand, der im Musikbusiness sich auskennt. Und das merkt man auch in dem Buch. Also es wird immer sehr viel über Musik und so geredet und auch so über Sachen, wo man sich vielleicht als Normalsterblicher dann keine Gedanken macht. Aber es geht in dem Buch Gott bewahre um Religion. Gott hat Urlaub gemacht, eine Woche. Das Problem ist, ein Tag im Himmel entspricht etwa 57 Erdenjahren. Und da kannst du dir vorstellen, nach einer Woche war so knapp 400 Jahre weg. Und was soll man sagen, auf der Erde ist alles völlig kaputt gegangen und alles ganz furchtbar. Moralischer Verfall, kirchlicher Hassprediger und was weiß ich nicht alles. Und nun ja.
Also ein Doku-Buch.
Es ist, auf alle Fälle überlegt er, was machen wir jetzt, ne? Alles auslöschen und von vorne anfangen. Und nein, er schickt halt seinen Sohn runter, ne? Also Jesus. Und es gibt halt ein wahres Gebot, was Gott halt predigen möchte. Das ist, seid lieb, ne? Also zueinander. Und Jesus macht sich dann halt auf den Weg oder wird auf den Weg gebracht, wird man praktisch wieder von einer Jungfrau geboren, ne? Man kennt die Geschichte ja, und wächst dann in New York auf. Und wir gucken halt, wie Jesus versucht, die Massen für sich einzunehmen. Das klappt natürlich überhaupt nicht in der heutigen Zeit, bis er schlussendlich anfängt, an einer Castingshow teilzunehmen, nämlich American Popstar in dem Buch, so in der Mitte des Buches.
Das ist besser als mein erster Gedanke, weil mein erster Gedanke war TikTok.
Und das entwickelt sich dann halt, diese Geschichte, und man muss sagen, also ich finde, es ist wirklich eine sehr, sehr derbe Sprache. Es ist sehr, sehr religionskritisch. Auf Druck der Verlage hat er das Buch sogar noch entschärft. Das fand ich dann schon interessant, weil ich mir dann überlegt habe, okay, wo hat er das jetzt noch entschärft? Er beschreibt auch so das Leid dieser Welt sehr, sehr plastisch und unschön. Also es ist ja an sich schon ein Buch, was so, ja, ich würde schon sagen, positive Stimmung machen soll. Aber du hast dann halt auch immer diesen Kontrast, wo er dann irgendwie vom Vietnamkrieg erzählt oder davon, wie Leute gesteinigt werden und das halt sehr detailliert beschreibt. Auch manchmal sehr, sehr direkt. Manchmal in der Wortwahl auch sehr, sehr, nicht politisch korrekt, ne? Also das ist da an einigen Stellen, das Buch ist von 2011, aber da legt er dann manchmal dem Erzähler Sachen in den Mund, was ganz interessant ist, weil der Erzähler sich im Laufe des Buches auch mal ändert und er dann zum Beispiel anders spricht, weil er Erzähler aus Sicht einer anderen Figur plötzlich spricht und so eine Geschichte. Also nicht als die Figur, sondern aus der Sicht der Figur. Und das ist auch ganz interessant. Auf alle Fälle war es definitiv ein Buch, wo ich halt bis zum Ende wissen wollte, wie es ausgeht. Ja, ob es dann ein Happy End gibt, das überlasse ich dann den Zuhörerinnen, das selber rauszufinden. Ich kann es auf alle Fälle empfehlen, aber es ist schon, finde ich, an einigen Stellen doch relativ hart. Also wo man dann doch so ein bisschen ne, Stimmung kommt dann da teilweise nicht auf und nicht, weil das Buch da schlecht wäre, sondern weil die Themen, die behandelt werden, dann halt auch sehr schlimm behandelt werden und er halt auch mal so zeigt oder aufzeigt, so was ihn so an Religion sozusagen seinem Empfinden nach stört und auch aufzeigt, wie manche Leute, die dann irgendwie Religion oder eine bestimmte Religion für sich beanspruchen, das halt missbrauchen, irgendwelchen Unsinn zu machen. Ja.
Also kein Buch, was man jetzt seiner religiösen Oma schenken sollte zu Weihnachten. Oder genau deswegen das doch tun.
Oh, also ich würde es wahrscheinlich keinem evangelikalen Christen so aus der Prägung ein bisschen überdreht Amerika zum Lesen geben. Aber sonst denke ich, dass es auch für religiöse Leute vielleicht links und rechts so ein paar Denkanstöße macht. Es ist ja auch so, dass das in dem Buch ja durchaus Glauben vorkommt. Ne? Wir tun ja Jesus beobachten und es gibt in dem Buch ja auch einen Gott. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie ein atheistisches Buch, würde ich sagen.
Aber das ist schon christlich geprägt, oder? Wenn es auch mit Jesus was...
Na, es gibt ja auch andere, also es wird auch für andere Religionen eingegangen. Also am Anfang telefoniert er irgendwie mit Mohammed.
Ah, okay. Spannend.
Und ich glaube so Buddhismus, weiß ich gar nicht, ob der jetzt so vorkam. Aber da gab es doch in dem anderen Buch, was ich mal vorgestellt hatte vor ein paar, hier letztes Mal, glaube ich, Mrs. Karma, da wird sie doch auch wiedergeboren. Und da kommt ja im Laufe des Buches auch raus, sie hat ja eigentlich an nichts geglaubt, sie ist ja atheistisch mehr oder weniger. Und dass halt alle Leute dahin landen an das, was sie glauben, ne? Also in dem Buch halt, was weiß ich, gläubige Christen halt bei Jesus gelandet sind, ne? Und Buddha praktisch alle Buddhisten und alle Nichtgläubigen nimmt, weil das in seiner Religion halt nichts Verwerfliches ist, sage ich mal, ne? Und deshalb er sozusagen dann ja. Die anderen nur kommt noch. Also es ist auf alle Fälle schon ein Buch, wo man sagen muss, ist an einigen Stellen, also ich würde es meinem Kind im Teenageralter vielleicht noch nicht geben. Ne?
Gut, dass ich kein Kind im Teenageralter habe.
Ja, hast du uns vielleicht fürs zweite Buch ein bisschen mehr Freude und weniger Leid mitgebracht?
Buch Nummer 2 ist eines der Bücher, die vielleicht mein Jahreshighlight sein könnten, ist aber in der Kategorie, will ich wirklich Menschen erzählen, dass ich das gelesen habe und gut fand? Wir haben ja schon vor ein paar Podcast-Sessions beschlossen, es gibt eigentlich nichts, was uns peinlich ist, deswegen erzähle ich das einfach. Es heißt A Game of Greed und es geht um eine junge Frau, die das Sugar Babe von einem reichen Typen ist, der ein eigenes Pharmaunternehmen hat und lernt dann seinen Sohn kennen und verliebt sich in diesen Sohn. Und also verlieben ist vielleicht vor allen Dingen für den Anfang ein bisschen zu viel gesagt. Es gibt eine hohe sexuelle Anziehung zwischen den beiden. Und das heißt, es ist halt quasi so ein bisschen, ich würde schon sagen, es ist Tabu-Romance, weil sie halt gleichzeitig mit dem Vater und dem Sohn was hat. Und gleichzeitig sind da aber auch total diebe Themen mit drin, weil zum Beispiel ihre Mutter an Krebs erkrankt ist und sie jetzt irgendwie versucht, mit der Tatsache zurechtzukommen, dass ihre Mutter mehr oder weniger im Sterben liegt. Und das ist so ein bisschen auch das Ding von ihm, also von dem Sohn, ist quasi das Gleiche. Also seine Mutter hat auch Krebs und die liegt auch im Sterben und darüber bonden die so auch teilweise ein bisschen. Dann findet sie ein paar Geheimnisse aus diesem Unternehmen, also aus diesem Pharmakonzern raus. Und plötzlich sind dann Killer hinter ihr her, dann, weil sie das halt, weil der Typ, also weil der Vater nicht will, dass irgendjemand das an die Öffentlichkeit bringt. Und das heißt, es wird dann teilweise dann auch ein bisschen lebensgefährlich und ja, aber alles in allem ein sehr tolles Buch. Ich habe es sehr gerne gelesen und ich habe es vor allen Dingen sehr schnell gelesen, weil es auch super gut geschrieben war. Und ich habe jetzt erfahren, wird jetzt im Januar, glaube ich, kommt der zweite Teil raus und dann wird es noch einen dritten Teil geben und ich freue mich drauf. Es ja, wie gesagt, es war sehr toll. Und das, man muss einfach, wenn man es liest, also vorher vor allen Dingen, sich im Kopf behalten, es ist Dark Romance und es sind halt einfach auch Dark Romance-Themen, die dort drin vorkommen. Aber ich mag zum Beispiel auch sehr die Dynamik von ihr und dem Gleichaltrigen, also von dem Sohn dann quasi, aber
ja, das Buch klang jetzt aber nicht so nach guter Stimmung, das habe ich jetzt rausgehört, oder?
Ach, die haben auch eine gute Zeit zwischendurch.
Also davor und danach nicht mehr, okay.
Also doch, es ist schon teilweise nicht ganz so gute Laune mäßig, aber es ist schon, ich hatte meistens gute Laune beim Lesen, weil ich auch es gut fand. Obwohl ich sagen muss, es gab so ein paar What-the-fuck-Momente, wenn dann irgendwelche Plot-Twists kamen, die ich nicht erwartet habe. Und ich mir so dachte so, was ist hier passiert? Ja, aber ich würde schon sagen, alles in allem, wenn man Dark Romance mag, kann das ein Gute-Laune-Buch sein. Wenn man Dark Romance nicht mag oder keine Zugangspunkte dazu hat, dann wahrscheinlich eher nicht.
Ja. Ja, abseits des Buches, was war denn nun dein Buchhighlight fürs Jahr 2025?
Ja, also entweder das, Game of Greed tatsächlich, weil es irgendwie, ich glaube auch unter anderem, weil es mir gerade mit am präsentesten ist, oder tatsächlich Belial, was ich glaube ich Anfang Mitte des Jahres gelesen hatte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war so mit im antiken Rom und dann gibt es dort Dämonen, verschreiben kann. Und ja, ich bin, weil ich ein sehr großer Fan bin von so antiken Rom und sowas, ist das definitiv eins der Dinge, wo ich sage, das könnte eins meiner Highlights sein. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon wieder vergessen, was ich das ganze Jahr gelesen habe. Ich bin ja meistens bei so 2 bis 3 Büchern mindestens im Monat gewesen. Öfters mal sogar, ja, dass ich irgendwie bei 5, 6 Büchern rausgekommen bin. Aber ich muss sagen, an die meisten erinnere ich mich tatsächlich auch einfach gar nicht mehr so präsent, wenn ich nicht direkt irgendwie, also wenn ich irgendwie mein Notiz, also ich habe so ein Notizbuch und dann schreibe ich immer rein, welche Bücher ich gelesen habe. Wenn ich mir das so angucke, denke ich mir so, ah ja, daran erinnere ich mich, das war ganz nett oder so. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, so was hast du dieses Jahr gelesen, bin ich so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auch, glaube ich, so ein bisschen, weil sich das einfach alles so ein bisschen zu einem Einheitsbrei wird und ich teilweise nicht mehr weiß, ob ich in einem Buch jetzt dieses Jahr gelesen habe oder letztes Jahr oder im Jahr davor. Also, ja. Sorry. Hast du noch ein Gute-Laune-Buch für uns?
Ja, denke schon. Also, weiß nicht genau. Also, ich habe den Buchtitel gelesen und gedacht, boah, ist das ein langweiliges Buch. Das muss ein super, super langweiliges Buch sein. Das liest jetzt auf keinen Fall. Ich habe es trotzdem getan. Und es heißt Die Weltgeschichte in 12 Bohnen und ist ein Sachbuch. Es geht halt nicht um Bohnen, sondern es geht mehr um Geschichte, aber die halt an ja 12 unterschiedlichen Bohnensorten mehr oder weniger illustriert wird und da praktisch sich auch einmal durch die Kontinente bewegt wird und geschaut wird, was Bohnen ermöglicht haben, wie die Geschichte zu den bestimmten Zeiten die Menschheit zum Beispiel gerettet haben. Und ich muss sagen, sehr, sehr kurzweiliges, sehr, sehr interessantes Buch. Hat wirklich Spaß gemacht. Das Ganze ist von Joel Brückert, also Niederländer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und der ist eigentlich Historiker und macht so auch Kolumnen und Kritiken und ist auch im niederländischen Fernsehen öfter mal zu sehen. Und seine Bücher stehen auch in den Niederlanden öfters mal auf irgendwelchen Bestsellerlisten. Also durchaus bekannt. Aber ja, da geht es halt wirklich darum, um Bohnen und wie die in der Geschichte zum Tragen kamen und also mehr so anhand der Bohnen bestimmte geschichtliche Sachen mal illustrieren. Und das war schon, muss ich sagen, sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr interessant. Also auch nicht irgendwie trocken oder so. Ne? Aber der Titel war natürlich erstmal, wo ich gedacht habe, ja, okay. Aber das Sachbuch an sich dann also relativ schnell Stück dann mehr oder weniger durchgelesen und eigentlich auch viel Spaß mit gehabt. Also auch der Autor so in seinem Erklären dann auch so manchmal, keine Ahnung, wenn Sie jetzt denken XY, ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ne? Also dass er auch immer so im Text dann nochmal reflektiert. Das ist jetzt kein irgendwie langweiliges Sachbuch, sondern relativ unterhaltsam, würde ich sagen.
Okay, cool. Weil also bei uns liegt es tatsächlich so halb gegenüber von der Kasse. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen und war so, das klingt wirklich langweilig. Aber wenn du sagst, es ist eigentlich gar nicht so langweilig, wie es klingt, ich weiß nicht. Ich bin trotzdem noch nicht ganz überzeugt.
Naja, du kannst ja mal irgendwie, ich sag mal, so zwei Kapitel reinlesen. Ich glaube, dann hat man schon einen relativ guten Eindruck vom Buch und weiß dann auch, ob's für einen selbst was ist. Ja, also das ist auch relativ, wie gesagt, relativ kurzweilig, dann finde ich, da kann man, das schafft man auch schnell.
Ja, aber Bohnen sind jetzt wirklich nicht so das Thema, was mich interessiert.
Das juckt dich die Bohne nicht, ja?
Nee, ganze. Tut's tatsächlich nicht so wirklich.
Du lernst zum Beispiel sehr viel über niederländische Redewendungen zum Thema Bohne. Irgendwie Bohnen im Wasser essen oder so oder irgendwie sowas, was dann so viel bedeutet wie, ich habe es bestimmt falsch wiedergegeben, aber was so viel bedeutet wie eine einfache Mahlzeit zum Beispiel essen, ne? Und etliche andere Bohnengeschichten sind in dem Buch drin.
Okay, weil Sprichwörter mit Bohnen klingt wiederum interessant. Vielleicht habe ich auch einfach nur ein weirdes Konzept von Spannung.
Naja, was er ja auch auf sagt, ist ja, Bohnen sind ja eigentlich grundsätzlich nie wirklich sexy gewesen. Gelten ja einen Großteil der Welt irgendwie als arme Leute essen. So in Ländern wie Indien haben sie ja praktisch einen anderen Status, aber ja, so in den anderen Ländern eher nicht. Und das wird halt alles behandelt und also man geht definitiv nicht dümmer aus diesem Buch heraus, sondern denkt sich so, interessant und ja, okay. Ne, und erklärt auch zum Beispiel, wie das mit Sojabohnen funktioniert. Was ich zum Beispiel nicht wusste, diese Erbsen, die man beim Japaner bekommt, mit dem vielen Salz, Edamame,
ja.
Dass das, wenn ich es richtig verstanden habe, Sojabohnen sind.
Ah, gut zu wissen, das wusste ich tatsächlich auch nicht.
Ja, und damit kommen wir zu einem weiteren Buch von dir. Und ich denke, es ist dem Titel, ich sehe den ja hier, ich denke, es ist ein freundlicher und wunderschöner, ein wunderschönes Familienbuch, oder?
Ja, tatsächlich, so teilweise. Das Buch heißt Evil Grandma und es ist tatsächlich auch aus der Sicht von einer Großmutter geschrieben, also von einer Person, die jetzt, ich glaube, 60 oder Mitte 60 ist oder so. Und sie hat jetzt eigentlich so gar keine Lust mehr auf irgendwas. Sie arbeitet in ihrem Job, das ist okay. Ihre Kinder sind jetzt seit einigen Jahren aus dem Haus und das Leben ist irgendwie okay. Sie fängt gerade wieder an, irgendwie so ein paar Leute zu daten, weil mit ihrem Mann das nicht funktioniert hat. Und erfährt jetzt, dass ihr Sohn Vater wird. Also dass der Sohn plus seine Freundin jetzt schwanger sind und dass sie jetzt halt ein Enkelkind bekommen, also ihr erstes Enkelkind. Und ihre Freundinnen sind alle so, oh mein Gott, wie schön, freut uns total für dich und wie toll ist das. Und sie ist so, ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf, ich will gerade eigentlich nur mein Leben genießen. Und wenn die jetzt ein Kind bekommen, dann ist das ja auch regelmäßig bei mir und dann muss ich mich ja auch ein bisschen drum kümmern und dann muss ich ja Großmutter sein und ich fühle mich eigentlich auch noch viel zu jung, um Großmutter zu sein und so. Das ist quasi so ein bisschen das, worum es in diesem Buch geht. Und ich würde schon sagen, es ist sehr Slice of Life. Also es werden sehr viel einfach so Situationen beschrieben. Ich würde sagen, so von Anfang an, also von dem Moment, in dem sie erfährt, dass sie Großmutter wird, dann tatsächlich bis das Kind geboren wird und wie sie dann damit umgeht, dann zwischenzeitlich ist auch noch das Haus, also im Haus von ihrem Sohn, ist irgendwie ein Wasserrohrbruch oder so. Das heißt, für ein paar Wochen ziehen die beiden dann auch noch zu ihr in ihre kleine Wohnung. Und es ist total beengt und die kommen alle irgendwie nicht miteinander aus. Und ihre Schwiegertochter versucht gerade Influencerin zu werden mit dann dem Mama-Content, was die Großmutter da total komisch findet und nicht ganz versteht, warum das überhaupt Leute sehen wollen und warum sie das überhaupt versucht. Und macht dann auch Spaß, beginnt sie dann halt auch ihren eigenen Instagram-Account und nennt sich dort halt dann Evil Grandma und postet dann so Dinge, dass sie gar keinen Bock hat. Also dass sie das irgendwie, dass sie da keine Lust hat drauf, Großmutter zu werden. Und kriegt dann plötzlich ein größeres Following als ihre Schwiegertochter und versteht dann so, ah, okay, so funktioniert das jetzt also. Und es ist schon an manchen Stellen ganz lustig. Ich würde sagen, es hat auch sehr, also tatsächlich, ich würde sagen, sie ist tatsächlich an vielen Punkten relativ verbittert und man kann es aber gut nachvollziehen. Und sie ist einfach so eine Person, die man in vielen Punkten im Internet wahrscheinlich als Karen bezeichnen würde, weil sie sich schon, also weil sie schon teilweise sehr entitled ist und das auch dann quasi von anderen Menschen verlangt, aber man versteht irgendwie immer, wieso sie jetzt so reagiert oder wieso sie jetzt Dinge verlangt. Und das fand ich tatsächlich mit am spannendsten daran, dass sie einfach irgendwie jetzt total, also total alt, mit Anfang 60 ist man jetzt noch nicht total alt, aber dass sie schon jetzt einige Jahre hinter sich hat und jetzt irgendwie quasi auch das Gefühl hat, ein bisschen unsichtbar zu sein in der Gesellschaft, weil Frauen, die so alt sind, sind dann quasi entweder tatsächlich dann Großmütter oder sie sind dann halt irgendwie nicht im Fokus, weil halt quasi die wichtigen Jahre, in denen sie dann Mutter waren, jetzt auch vorbei sind. Und sie hat sich auch so ein bisschen entfremdet von ihrem anderen Sohn und irgendwie, man bekommt da super viel mit. Das Buch ist tatsächlich gar nicht so lang. Ich glaube, es sind nur 200 Seiten oder 250 oder so. Ich muss sagen, es war auch teilweise, hat sich das echt trotzdem echt gezogen zwischendrin, wenn man das Gefühl hatte, so okay, es passiert auch manchmal einfach nichts oder es ergibt keinen Sinn, was da jetzt passiert. Aber im Großen und Ganzen war es tatsächlich an vielen Stellen sogar relativ lustig und es hat auch öfters mal tatsächlich Spaß gemacht, das zu lesen, weil man einfach so ein bisschen andere Perspektiven aufgetan bekommt.
Es klingt auf alle Fälle, also so wie es jetzt erzählt hast, dass es ein bisschen komplexer, verwobener ist, oder irre ich mich da?
Ja, so komplex ist es tatsächlich gar nicht. Also man hat da halt quasi die eine Frau und man folgt ihr in ihrem normalen Leben. Und das ist gar nicht, es passiert nicht so viel und sie geht halt jeden Tag auf Arbeit und jetzt und dann zwischenzeitlich ist ihr Sohn und ihre Schwiegertochter dann bei ihr zu Hause und sie beschwert sich dann halt darüber, dass die überall ihr Zeug rumliegen lassen und sowas. Und das ist schon so quasi mit am, was am meisten, also was irgendwie passiert, das Tragischste, was passiert. Gut, sie zerstreitet sich dann noch mit ihrem Sohn, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine komplexe Handlung oder sowas ist oder irgendwie große Verstrickungen da drin vorkommen.
Und wenn du jetzt sagen müsstest, so Zielgruppe, wem du das Buch empfehlen würdest, wen würdest du da so auswählen?
Oh, das ist eine super schwierige Frage. Habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wenn ich das gelesen habe, weil es ist schon, es liegt bei uns im Laden schon eher bei den Ü40 Büchern. Aber ich habe das jetzt als Ende 20-Jährige ja auch schon genossen, weil es einfach ein Blick ist, den man sonst nicht hat. Also ich kann mir vorstellen, dass so, keine Ahnung, so Ü40, 50 Frauen sich schon auch teilweise echt darin wiedererkennen. Aber ich wüsste es tatsächlich echt nicht, wem ich das empfehlen würde. Also vielleicht auch einfach, also in der Tendenz tatsächlich Frauen, aber ich wüsste echt nicht, wie die Alterseinschätzung da sein sollte, damit es irgendwie passt, weil super schwierig, keine Ahnung.
Ja.
Ja. So, dann sind wir am Ende von unseren Büchern angekommen. Aber bevor wir die Folge beenden wollen, wollen wir immer noch mal was Kurzes vorlesen aus unseren eigenen Büchern, weil wir ja beide selber schreiben. Und ich hoffe sehr, du hast uns wieder Winston mitgebracht.
Ja, wie ich aber beim letzten Mal schon sagte, ein bisschen Winston ist noch da und natürlich werden wir den dann entsprechend lesen. Und heute haben wir den Teil, der auf die Kapitelüberschrift Der lange Weg hört. Wir erinnern uns, die hatten ja diese Schatulle aufgemacht und eine Eule kam heraus, die Luna, und an der Stelle lesen wir weiter. Der Weg war eng. Links und rechts vom Weg war das Gestrüpp, welches nach oben wucherte und einen kleinen Tunnel bildete. Winston ging vor und hinter ihm war Luna. Lisbeth flog ein wenig neben Luna her. »Wie lange warst du in der Schatulle?«, fragte Lisbeth. Luna blickte kurz zu Lisbeth und sagte, »Ich weiß nicht. Ich habe geschlafen, glaube ich. Erst als die Schatulle zerbrach, wurde ich wach.« Lisbeth kicherte einen Moment und schaute dann wieder Luna an. »Du hast einen wirklich festen Schlaf. Woher kommst du?« Luna blickte kurz zu Lisbeth und ging dann einige Schritte weiter. Lisbeth flog weiter neben ihr und blickte sie an. »Alles okay?«, fragte Lisbeth, und etwas Sorge lag in ihrer Stimme. Dann sagte sie schon fast flüsternd zu Lisbeth, »Ich weiß es nicht genau, kann mich schlecht an Dinge erinnern.« »Oh, das tut mir leid«, sagte Lisbeth, und Luna sagte, »Schon gut.« Urplötzlich stoppte Winston und Luna stolperte fast in ihn hinein. Auch Lisbeth stoppte. Sie flog ganz nah zu Winston und flüsterte ihm dann zu, »Was ist denn los? Ich glaube, da drüben ist etwas. Hörst du nicht dieses Heulen? Sagte er zu Lisbeth. Luna drückte sich an Winston heran und sagte, ja, ich höre es auch. Vorsichtig ging Winston ein paar Schritte vorwärts. Dann drehte er sich zu Luna und Lisbeth. Da steht etwas. Und es sieht alt aus. Lisbeth summte ganz aufgeregt weiter zu Winston. Was ist es? Ein Monster? Fragte sie. Und Winston antwortete, Lisbeth, es gibt doch keine Monster. Lisbeth wollte wieder hinter Winston fliegen, doch dann erschrak sie. Winston! Luna ist weg! Winston hüpfte auf der Stelle, drehte sich um, um nachzuschauen. Doch dort war niemand mehr. Nur Lisbeth und er standen hier am Wald. Die Dämmerung zog sich zu und es wurde immer dunkler. Luna! Rief Winston vorsichtig flüsternd in den Wald hinein. Eine Sekunde verging. Hier oben, ihr Dösköppe! Hallte plötzlich eine Stimme durch den Wald. Lisbeth und Winston erschraken, liefen ein paar Schritte zu der Stimme vom Weg ab. Dann sahen sie Luna, wie sie auf einer Art zerfallener Mauer saß. Was machst du dort oben? Fragte Lisbeth. Ich habe nachgeschaut, was Winston gesehen hat und diese Ruine entdeckt, antwortete Luna. Aber wir haben nichts gehört. Du warst einfach weg. Luna spannte ihre Flügel kurz auf und sagte, natürlich nicht. Eulen sind mucksmäuschenstill beim Fliegen, weißt du? Winston und Lisbeth fragten gleichzeitig, wirklich? Und Luna antwortete, jap. Luna kam wieder heruntergeflogen und tatsächlich, kein Ton war zu hören. Die drei blickten sich um. Es standen ein paar alte Mauern herum, aber alles sah alt und kaputt aus. Lasst uns hier übernachten, sagte Winston, schaute sich um und pickte ein paar kleine Äste aus dem Gestrüpp heraus und fing an, sie innerhalb der Mauern auf einen Haufen zu legen. Luna und Lisbeth schauten sich das kurz an und taten es Winston gleich. Es dauerte ein paar Minuten, aber dann war ein ansehnlicher Haufen an kleinen Ästen und Gestrüpp zusammengekommen. Jetzt brauchen wir nur noch Feuer, sagte Luna, während sie Winston zuschaute, wie er sein Fell schüttelte und plötzlich ein paar kleine schwarze Steine aus diesem kullerten. Er legte sie zum Feuer und tippelte ein paar Schritte durch die Gegend, bis er einen kleinen Stein fand. Diesen nahm er und schlug damit auf die schwarzen Steine. Funken schlugen und bald darauf fing das Gestrüpp an, im Feuer zu glimmen, bis es richtig anfing zu brennen. Oh, jetzt ist es schön warm, sagte Luna und gemeinsam setzten sie sich vors Feuer. Wer hätte gedacht, dass wir eine neue Freundin kennenlernen auf unserer Fahrt, sagte Lisbeth. Luna war sich nicht sicher, ob Eulen rot werden konnten, aber sie hatte das Gefühl, dass sie genau das in diesem Moment war. Ja, und morgen geht es weiter, sagte Winston. Mit der Freundschaft? Fragte Lisbeth, und Winston hatte das Gefühl, dass sie die Frage nicht ganz ernst meinte. Ja, natürlich, und mit dem Weg, antwortete er. Sie redeten noch etwas, bis die Nacht immer später wurde, und schlussendlich wurden die Augen schwer, und sie schliefen ein.
Süß. Das ist richtig cute. Ich habe wieder sehr viel gelacht, dankeschön.
Ja, und ein paar Kapitel haben wir, glaube ich, noch. Aber dann müsste ich langsam anfangen, wieder mehr zu schreiben, damit das nicht endet. Oder ich stelle sonst mal was anderes vor.
Nein.
Während unserer kleinen Lesung.
Du musst weiterschreiben. Nein, du darfst natürlich sehr gerne auch anderes vorstellen. Aber weiterschreiben musst du trotzdem.
Ja, das muss ich auf alle Fälle. Aber ja, irgendwie ist ja der Monat immer so kurz, ne?
Ja, das kenne ich sehr gut.
Du hast uns ja heute eher was Zufälligeres aus der für die Lesung mitgebracht, oder?
Genau, also ich war vorhin ein bisschen verzweifelt, als ich mir überlegt habe, was lese ich heute vor. Also habe ich ein zufälliges von meinen Büchern gegriffen und du hast eine zufällige Zahl genannt. Und so sind wir jetzt an der Stelle gelandet, an der wir jetzt sind. Vielleicht zur ganz kurzen Einordnung. Ich lese aus Fluch des Mondes. Es geht um Werwölfe und also meine Hauptperson ist eine Werwolfsjägerin, die sich verliebt hat in ihre beste Freundin und dann herausgefunden hat, dass sie eine Werwölfin ist. Und genau, vielleicht auch noch sinnvoll zu wissen ist, die Werwölfe haben in dieser Welt nur eine große Schwäche. Das ist sind Kristalle, also ganz bestimmte Kristalle, die man nur zu Neumond sehen und ernten kann. Und dann über den gesamten Monat quasi diese Kristalle ausreichen. Genau. Mein Kopf überschlug sich mit Ideen. wie ich sie verarzten konnte. Doch die Wahrheit war, dass ich keine Ahnung von Kristallstaubwunden hatte, beziehungsweise deren Heilung. Das hatte nicht zu meiner Ausbildung gehört. Es war mir eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen, flüsterte sie und legte ihren Kopf an meine Schulter. Rory war schwächer, als ich geglaubt hatte. Halte durch, bestärkte ich sie, doch wusste selbst nicht, worauf wir warteten. Ich hatte die gesamte Nacht gebraucht, um sie zu finden. Meine Vermutung, dass ihr Vater ihr gefolgt war, hatte sich offenbar als falsch herausgestellt, und so konnte ich nur dasitzen, sie wärmen und hoffen, dass es ausreichte. Hinter uns knackte das Unterholz. Ich fuhr herum, doch konnte nichts erkennen. Es knackte ein weiteres Mal. Meine Arme schlossen sich um Rorys kühlen Körper, bereit, sie zu schützen, wenn es nötig war. Bildete ich es mir ein, oder war sie tatsächlich ein wenig wärmer als gerade eben noch? Als es ein weiteres Mal knackte, wollte ich bereits aufspringen, doch da trat der alte Mediziner aus dem Unterholz. Neben ihm stand Rorys Vater, der mich abschätzig musterte. »Da ist sie«, sagte er lediglich an den Mediziner gewandt. Ich verstand nicht, wie er helfen sollte, und doch war ich froh, ihn zu sehen. Der alte Arzt kniete sich neben Rory. Erst jetzt sah ich, dass der Boden mit Moos überzogen war und ein umgefallener Baum den Platz windstill machte. Ihr Vater war ihr also doch gefolgt, hatte sie sicher platziert und war dann den Mediziner holen gegangen. Mit vorsichtigen Bewegungen zog ich den Mantel zurück, damit der Mediziner sich ihre Wunden ansehen konnte. Er runzelte die Stirn, als er sie sah, sagte jedoch nichts. Bei jeder Berührung zuckte Rory zusammen und am liebsten hätte ich sie noch enger umklammert und ihr irgendwie die Schmerzen abgenommen. Ich verrate jetzt nicht, wie es ausgeht, weil, also es ist schon ja relativ weit am Ende, muss ich jetzt einfach mal gestehen. Das ist ja nicht besonders lang. Ja, wird es ein Happy End geben? Wir hoffen doch.
Ja, ich fand es auch sehr, sehr interessant, weil halt man merkt halt, wenn man dann am Ende irgendwas eines Buches liest, ist es dann auch teilweise schwer reinzukommen. Also ich hatte jetzt so ein bisschen Probleme beim Reinhören auch reinzukommen. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Rory ist übrigens die Freundin.
Ja, von Amy. Aber das ist nur für Doctor Who-Fans.
Ich hatte tatsächlich, ich habe ja auch ein bisschen Doctor Who geguckt, aber in meinem Kopf ist Rory natürlich aus Gilmore Girls.
Ah, okay.
Aber das habe ich auch, als ich das geschrieben habe, habe ich auch gar nicht an Gilmore Girls gedacht. Und dann hat eine gute Freundin von mir das Test gelesen und war so, oh, da hat wohl jemand Gilmore Girls gerewatcht. Und ich war so, funny.
Ja.
Ja. Und damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Ihr könnt uns sehr gerne schreiben an info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Und damit bis zum nächsten Monat. Bye, bye.
Tschüssi.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net